ARD.
SWR Kultur. Essay.
Alles würde anders, warteten wir zusammen.
Gilles Deleuze, Bobine 2.
Als Nachtrag, als einen literarischen Text, den wir das letzte Mal nicht mehr in den Blick bekommen haben, haben wir uns auf den Tisch gelegt, Die drei Schwestern von Anton Tschechow, ein Drama von 1900, 1902 in der Erstausgabe erschienen. Und in diesem Text erstaunlicherweise wird sehr wenig vom Warten geredet. Dafür aber wird eigentlich das ganze Drama ein Drama des Wartens. Wobei auch hier Drama schon wieder verkehrt gesagt ist, denn Drama, Dramain heißt ja Handeln und gehandelt wird hier nun gar nicht. Die Situation ist die, dass drei Schwestern in der russischen Provinz sitzen, in die sie 11 Jahre zuvor mit ihrem Vater aus Moskau gezogen sind und ihr einziges Begehren ist es, nach Moskau zurückzukehren. Das heißt, sie sitzen in einem Zwischenraum, in einem Zeitraum, in einem Zeitort des Wartens zwischen Moskau und Moskau eingekeilt in die eigene innere Provinz, in das Bad Homburg oder in das Kassel Russlands gewissermaßen. Und da sitzen sie und in diesem Warteraum derealisiert sich jetzt alles. Das heißt, der Warteraum ist immer ein Übergangsraum, ein Raum zwischen einem festen Ort und einem zweiten festen Ort. Und in dieser Transition löst sich das Handeln, das genaue sich definieren ab. Alles ist Transition. Das sieht man an diesem Drama ganz schön, weil auch die Räume alle transitorisch sind. Überall sind die Türen offen, es ist Glas, Vorhänge wehen, nach außen ist alles offen, alles ist im Durchgang und tatsächlich wird im vierten Akt einmal gesagt, wir befinden uns ja hier in einem Durchgangslager. Wer sich aber in einem Durchgangslager befindet, der verfestigt nicht so wie wir, die wir gerade gewartet haben, dass diese Sendung losgeht, in der Zwischenzeit auf nichts anderes gewartet haben als auf diese Sendung. Und deshalb ist das in Tschechows wundervollem, sehr leichten Drama so, dass alles eine eigentümliche Patina der Entrückung annimmt. Alles ist sozusagen dramatisch oder rhetorisch formuliert im Konjunktiv. Man müsste arbeiten, man müsste lieben, man müsste lesen oder man müsste leben. Aber in diesem Müsste bleibt gewissermaßen alles stecken. Und so wird alles in die Hand genommen, so wie in einem Warteraum beim Arzt. Alles wird in die Hand genommen, kurz angesehen, unfertig, transitorisch wieder zur Seite gelegt. Die Zeitungen, um die es hier viel geht, aber auch das Begehren, das Entwerfen, die Philosophie, die Bücher, alles befindet sich in einem Vorraum in der Provinz, in der Vorprovinz der großen Stadt. Und statt Kommunikation, so wie das im Drama ja eigentlich üblich ist, herrscht hier die Konversation, so eine ausgedünnte Form der Sprache. Halbwissen wird herumgereicht, ständig ist alles zum Verlassen bereit, wie die Sprache selber. Ständig können die Sätze abbrechen, Ellipsen tauchen auf, es wird abgebrochen und große Pausen beginnen. Es ist eigentlich das erste Mal, dass die Pause im Drama eine solche Bedeutung bekommt, wie nachher bei Horvath oder dann bei Beckett.
Ja, wenn man sich diese sprachliche Ebene noch einmal ein bisschen genauer ansieht, dann kann man sehr gut an diesem Drama studieren, wie das Warten in der Sprache selber seine Spuren hinterlässt, indem diese drei Schwestern warten und nichts anderes als warten, wir haben es ja schon gesagt, zieht der Tick in die Sprache ein. Es kommt zu einer Art Automatisierung der Sprache, bestimmte Sprachmuster kehren immer wieder, Rekursionsschleifen und Wiederholungen ziehen in die Sprache ein. Wir können das mal an einem fast beliebigen Beispiel des Textes sehen. Ich habe hier einen kurzen Dialog zwischen zwei Eheleuten ausgesucht. Ich habe ihn ein bisschen gestrafft, um die Wirkung zu erhöhen, aber so geht es eigentlich das ganze Drama lang. Es beginnt mit dem Ehemann, der sagt: Meine Frau, meine Gute, meine Wunderbare, ich liebe dich, du meine Einzige. Darauf die Frau, Amos, Amo, Amas, Amat, Amamus, Amatis, Amant. Wieder er, nein, wirklich, du bist eine erstaunliche Frau. Ich bin zufrieden, zufrieden, zufrieden. Darauf sie, das ist mir zuwider, zuwider, zuwider. Er, du bist müde, erhol dich ein halbes Stündchen, ich werde draußen sitzen und warten. Ich bin zufrieden, zufrieden, zufrieden. Darauf sie, oh, das ist furchtbar, furchtbar, furchtbar. Oh mein Gott, ich habe alles vergessen, vergessen. Mir ist im Kopf alles durcheinander. Er, wein nicht, mein Kindchen, wein nicht, das quält mich. Sie, ich weine nicht, genug. Nun, jetzt weine ich schon nicht mehr, genug, genug. Es ist alles Unsinn, ich sag jetzt wie der Wahnsinnige bei Gogol, schweigen, schweigen. Man sieht hier sehr gut, wie das Gift des Wartens so langsam in die Sprache einsickert. Die Sprache beginnt zu stottern, auf der Stelle zu treten. Es finden sich immer mehr Störungen im Betriebsablauf. Und das Warten wird eben nicht nur beschrieben durch die Pause, es wird auch beschrieben durch die Pause. Das spielt eine große Rolle in dem Drama, keine Frage. Aber es ist nicht nur die Pause, es sind auch nicht nur Auslassungsstriche, Gedankenstriche, dieses Punkt, Punkt, Punkt. Also nicht nur Zeichen, die auf ein Fehlen verweisen, sondern es geht auch um einen Überschuss an Zeichen.
Es gibt diese polare Spannung von Pause und Tick, von Versiegen der Sprache und vom Überfließen der Sprache, diese Mischung aus Aussetzen und Repetition. Wir sind ja noch nicht ganz im Surrealismus, sondern wirklich um 1900 in diesem birkenlichten Russland. Alles, was hier sozusagen vor sich geht, hat diese Patina der vagen Melancholie einer fast ungepflegten Langeweile, die besagt, nichts betrifft mich wirklich, nichts bestimmt mich wirklich und auch nichts definiert mich wirklich, woran man schon sehen kann, wie viel Potenzial hier vorhanden ist. Dieses Stück ist wundervoll, weil es statuarisch ist, aber nicht gravitätisch. Es hat keine Monumentalität, aber es bleibt auf der Stelle. Alles wird einmal gesagt, alles ist irgendwie nicht ernst. Wer sich im Warteraum befindet, kann nichts wirklich ernst nehmen, weil das, was er ernst nehmen will, außerhalb der Warteraum-Episode oder dieser Wartezeit-Episode liegt. Warten heißt in gewisser Weise, hat auch Barth mal gesagt, nicht abgeholt zu werden. Diese drei Schwestern sitzen gewissermaßen auf gepackten Koffern. Und Barth hat gesagt, wer wartet, der ist ein Paket in der Ecke eines Bahnhofs am Ende der Welt. Und genau das passiert hier. Wir sind hier am Ende der Welt. Sie sitzen auf diesen Koffern. Ich, der wartet, abgestellt in der Provinz des Universums gewissermaßen, ohne Auftrag, ohne Ziel. Und so entwickeln sich dann ja auch keine festen Sozialitäten. Und dadurch entsteht sowohl durch den Tick als auch sozusagen durch das Ausbleiben der Sprache in diesem Transitraum eine Art Blase. Alles organisiert sich wie in einer Blase und das heißt, es ist so eine Belegung des Gehirns, in die dann nichts wirklich einzudringen vermag. Und deswegen wird in diesem Drama wunderbar getrennt zwischen den Katastrophen, die sich ja gewöhnlich in der Handlung abspielen und jetzt hinter der Bühne stattfinden. Das Fastnachtsfest und der Brand sind echte Katastrophen, die aber nicht mehr sozusagen es bis auf die Bühne schaffen. Alles spielt sich hinter der Bühne ab und mich erinnert das irgendwie an einen Satz von Beckett, wenn ich ihn denn noch richtig erinnere, der gesagt hat, man wartet ein ganzes Leben darauf, dass es ein Leben werde. So ungefähr passiert das hier. Die Figuren warten die ganze Zeit, dass sich irgendwas ereignen könnte, was ihnen sozusagen ihre Selbstdefinition zurückgibt und haben aber noch nicht gemerkt, dass dieser Verzicht auf die Selbstdefinition auch eine Leichte ergibt, die gleichzeitig möglich sein könnte. In allen Winkeln der Erde sitzen Wartende, die es kaum wissen, inwiefern sie warten, noch weniger aber, dass sie umsonst warten.
Heute wollen wir uns im Speziellen um zwei Dinge kümmern, die auf den ersten Blick ganz unterschiedlich sind, auf den zweiten aber vielleicht mehr miteinander zu tun haben, als man zunächst denken könnte. Das eine ist die Kunst des Wartens. Wir müssen uns fragen und werden uns fragen, wie man Warten eigentlich beschreiben kann, wie man Warten mit Zeichen belegen kann, wie Warten eben Literatur, Text, Kunst wird. Wir haben uns dafür ein besonderes Wartesujet in der Literatur ausgesucht. Das ist das Warten auf den Geliebten. Das ist der eine Pol. Der andere Pol ist das Tier, ist das Animalische, ist das Mensch-Tier-Verhältnis. Wir wollen uns fragen, können Tiere warten oder können nur Menschen warten? Ist das Warten ein typisch menschliches Verhalten oder gibt es sowas eben auch bei Tieren?
Nur ganz kurz als Einschub, ich habe einen Freund, der Zoohändler ist und den habe ich neulich gefragt, ob Tiere warten. Und er sagt, er könne das nicht tatsächlich wirklich beurteilen, aber klar wäre, wenn die Zeit umgestellt wird und die Fütterung statt um 17 Uhr, um 18 Uhr stattfindet, dass zur Zeit der gewöhnlichen Fütterung die Meerschweinchen mit den Füßen scharren und Kaninchen pfeifen. Ob Tiere in der Zwischenzeit gewartet haben, wirst du jetzt vielleicht gleich weiter ausführen, aber ich habe mich sehr gefreut über diese pfeifenden Kaninchen und die scharrenden Meerschweinchen, die aus ihrem sozusagen Wartemodus ausbrechen und sich anmelden.
Was die klassische Anthropologie betrifft, muss man die Frage, können Tiere warten, ganz klar mit Nein beantworten. Die klassische Anthropologie hat sich das Tierverhalten nach dem Reizreaktionsschema vorgestellt, relativ simpel, relativ mechanistisch. Auf einen ganz bestimmten Reiz kann das Tier nur mit einer ganz bestimmten Reaktion antworten. Und diese Reaktion auf den Reiz, die kommt sofort und unvermittelt. Beim Menschen dagegen ist in gewisser Weise eine Wartezeit eingebaut zwischen Reiz und Reaktion. Es gibt zwischen Reiz und Reaktion eine Spanne. Das ist wieder so eine Art Loch in der Zeit. Und dieses Loch in der Zeit ist deshalb wichtig, weil man es mit allen möglichen Fiktionen befüllen kann, die dann den Menschen zum Menschen macht. Zum Beispiel Entscheidung, zum Beispiel freier Wille und so weiter und so fort. Alles das wird in diese Wartezeit, in diese kurze Wartezeit zwischen Reiz und Reaktion hineingepackt. Und es ist deswegen diese Wartezeit, die den Menschen vom Tier unterscheidet, weil sie verhindert, dass sofort eine automatische Reaktion auf einen Reiz erfolgt. Der Mensch ist also das Tier, das warten kann. Und weil er warten kann, ist er auch mehr als ein bloßes Tier.
Okay, aber es ist natürlich immer auch ein klein bisschen langweilig. Also die Anthropologie hat sozusagen durch ihr ganzes System hindurch nichts anderes vor, als das Tier immer vom Menschen zu trennen. Und diese ewige Menschentrennung vom Tier, die ja auch immer den eigenen Ursprung oder die eigene Herkunft oder die eigenen Restanimalitäten in sich loswerden will, zum System zu machen, ist ja auch immer ein bisschen langweilig. Also jedes Jahrhundert hat eine neue anthropologische Unterscheidung von Mensch und Tier. Mal ist es die Sprache, mal ist es die Vernunft, mal ist es die Haltung auf zwei Beinen. Die Frage wäre irgendwie, wo gibt es Ähnlichkeiten? Also kann man von dem, was bei den Tieren möglicherweise nicht warten genannt werden kann, trotzdem auf etwas schließen, was bei den Menschen warten ist? Gibt es ein Pendant bei diesen pfeifenden und scharrenden Tieren?
Oui, dans cette histoire de ce premier trait de l'animal, c'est vraiment l'existence de mondes animaux spécifiques, particuliers. Et peut-être que c'est parfois la pauvreté de ces mondes, la réduction, le caractère réduit de ces mondes qui m'impressionne beaucoup. Par exemple, on parlait tout à l'heure d'animaux comme la tique.
Der große Biologe Jakob von Uexküll hat zumindest erstmal in der Wortwahl eine gewisse Nähe suggeriert. Er hat im Gegensatz zu dieser klassischen Anthropologie Tiere verstanden als Wesen, die ihre eigene Welt haben, die auf Merkwelten reagieren und das nicht einfach nach der Form von Reizreaktion, sondern nach so einer gewissen Form der Zeichenlesung. Es gibt in jeder Welt sozusagen unterschiedliche und sehr reduzierte Zeichen, auf die ein Tier reagiert und das seine Welt ausmacht. Also ein Tier ist nicht einfach nur etwas, was reagiert, sondern was in der Weise der Zeichen, die es liest, eine Welt selber konstituiert. Und das hat es mit Menschen gleich. Deleuze hat auch mal gesagt, Tiere haben ihre Welt und es gibt genug Menschen, die keine Welt haben. Und Yüksekül hat nun ein Tier ganz besonders ausersehen, eine eigene Welt zu haben und gleichzeitig zu warten. Und das ist es ja, was uns interessiert, und das ist die Zecke. Yüksekül beschreibt, dass in einem Institut in Stockholm eine Zecke 18 Jahre lang leben konnte und nicht zu fressen bekommen hat und trotzdem auf den Augenblick gewartet hat, dass sie auf Zeichen reagieren könnte. Die Zecke lebt ewig, um sozusagen aus einem Tiefschlaf aufgeweckt zu werden, wenn die Merkmale aufgerufen werden. Die Merkmale sind einfache Buttersäure, wenn ich das recht erinnere, die zweibeinige oder vierbeinige warme Lebewesen so in sich tragen. Um auf diese Fleischberge zu kommen, begibt sich die Zecke ans Ende eines Grases oder einer Pflanze, und das nennt Yüksekül den Warteturm. Die Zecke hat einen Warteturm, und er sagt sicher, also Tiere haben kein Zeitgefühl, das wird man nicht sagen können. Man wird auch nicht sagen können, dass sie das Ziel des Wartens vor Augen haben. Nichtsdestotrotz ist der Augenblick da, dann, und das hat Gilles Deleuze sehr schön beschrieben, dann lässt sich die Zecke fallen. Sie sucht zwischen den Haaren vorwärts zu kommen und sucht eine weiche Stelle, in die sich sie sich dann einbohrt.
Et puis, quand elle est tombée sur le dos de la pauvre bête, elle va chercher la région la moins fournie en poils. Donc là, un excitant tactile. Et elle s'enfonce sous la peau.
Also, nach Yüksekül, nach seinen Worten, würde man erst einmal sagen, die Zecke wartet, sie hat einen Warteort und eine Wartezeit.
Es ist auch interessant, dass das Warten bei Tieren anhand des Parasiten eingeführt wird. Ich glaube, das ist auch kein Zufall, denn das Warten hat in gewisser Weise immer etwas Parasitäres. Das Warten zehrt in gewisser Weise an mir. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass das Warten eben keine eigene Qualität hat, sondern es saugt sozusagen Kraft und Qualität aus der Zeit davor und danach im Sinne einer Erwartung oder im Sinne eines Abwartens, das Vergangenheit verlängert. Also es ist von vornherein eine parasitäre Zeit, eine Nichtzeit, die aus der wirklichen Zeit Kraft absaugt und so an mir zehrt. Ja, das ist das Entnervende des Wartens, dass es in mir nagt wie ein Parasit, der mir sozusagen ganz viel Kraft abzieht. Und insofern ist es, glaube ich, kein Zufall, dass hier das parasitäre Tier, die parasitäre Kreatur verwendet wird, um das Warten bei Tieren anzuzeigen.
Ja, sicher ist es auch eine Provokation. Also Nietzsche hatte sozusagen als philosophische Tiere den Adler und die Schlange oder meinetwegen auch die Kuh. Und es ist sicher eine surreale Wolte gegen diese Tradition der tierlosen Philosophie, die nur bei Nietzsche dann die Tiere einlässt, dann diese hohen sozusagen heraldischen Tiere sozusagen zu stürzen und dafür die Zecke, diese Wartezecke einzuführen.
Gilles Deleuze, Bobine 2.
Le fait que tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde. Ils vivent la vie de tout le monde, hein. C'est-à-dire de n'importe qui, n'importe quoi. Les animaux, ils ont des mondes.
Also, was Deleuze hier macht, ist sehr interessant, weil er den Yüksekül weiterschreibt. Und er schreibt ihn insofern weiter, als er bei Yüksekül sozusagen das Wort des Wartens noch als zu anthropomorph ausstreicht. Und was setzt er an die Stelle dieses Wartens? Er setzt das Wort Lauer. Ja, das Tier lauert. Das Tier ist das Wesen, das lauert. Und das trifft natürlich die Sache sehr gut, weil das Tier tatsächlich auf eine Gelegenheit lauert. Und diese Gelegenheit ist zum einen verknüpft mit der Jagd und auf der anderen Seite bedeutet das Lauern auch auf einen externen situativen Augenblick extrem festgelegt zu sein. Indem Deleuze das Warten in das Lauern übersetzt, bekommen wir sozusagen noch einmal sehr genau in den Blick, dass das Warten fixiert ist auf die Auslösung des Ereignisses, das irgendwann einmal folgt. diese Fixierung ist komplett. In der Zwischenzeit wird alles, was die Welt sonst ausmacht, komplett ausgeblendet. Im Letzten wartet vermutlich jeder, selbst im Warteraum, noch auf dieses eine Zeichen, auf den Aufruf, auf das Signal, dass jetzt er gemeint ist. Also jeder lauert. Und ich glaube, diese Mischung aus kompletter innerer Selbstentfernung, äußerer Abschattung und kompletter Fixierung ist ein sehr schönes Bild für die Lauer.
Man kann das Lauern der Kreatur auch sehr gut beobachten im Film, in einem ganz bestimmten Film, in einem sehr berühmten Film, nämlich Hitchcocks Die Vögel. Wir wechseln hier also die Gattung von der Zecke zu den Vögeln. Alles andere, das sehen wir gleich, bleibt aber relativ ähnlich. In der zentralen Szene oder in einer der zentralen Szene des Films sitzt Melanie, die weibliche Hauptfigur des Films, auf einer Bank vor einer Schule. Und sie tut nichts anderes, als darauf zu warten, dass diese Schule aufhört, die Kinder irgendwann rausströmen und sie die Kinder, auf die sie dort wartet, abholen kann. Während dieser Zeit raucht sie ganz langsam und genüsslich eine Zigarette. Eine Zigarette zu rauchen ist natürlich eine typische Wartehandlung. Währenddessen dringt leise aus der Schule der Gesang der Kinder, die einen immer gleichen Abzählreim singen, Rizzlety Rossalty. Man sieht dann relativ langsam eine Krähe dahinschweben. Die setzt sich dann auf ein Turmgerüst. Und ganz am Ende ist eben das Turmgerüst voll mit Vögeln. Das ist sozusagen die Einleitungsszene, die Warteszene für den Angriff der Vögel auf die Schule, die dann folgt. Wir haben es hier in gewisser Weise mit einem doppelten Warten zu tun. Wir haben den Menschen Melanie, der wartet. Wir haben aber auch die Tiere, die Kreaturen, die auch warten. Und sie warten natürlich, indem sie lauern. Der Einbruch der Kreatur in diese geordnete Menschenwelt geschieht im Moment des Wartens. Die Anfangsszene ist eine Kamerafahrt aus der Vogelperspektive natürlich über diese Landschaft Neuenglands, die vollkommen leer ist. In der Schlussszene sehen wir die gleiche Landschaft wieder aus der Vogelperspektive und die ist komplett mit Vögeln übersät. Am Ende sieht man diese Vogelmasse, die bewegungslos und stumm bleibt und die auch in der Schlussszene immer noch wartet. Hitchcock selber beschreibt diese Schlussszene, indem man diese bewegungslosen Vogelmassen sieht und gleichzeitig so ein ganz leichtes Surren hört im Hintergrund. Hitchcock schreibt dazu, speziell zu diesem Surren: Es ist eine Stille, aber nicht irgendeine Stille, sondern von einer bestimmten Monotonie. In den Vogeldialog übersetzt bedeutet dieser Ton künstlicher Stille: Wir sind noch nicht ganz so weit, euch anzugreifen, aber wir bereiten uns vor. Wir sind wie ein brummender Motor, gleich werden wir angreifen.
Sozusagen nochmal mit Rückblick auf die Zecke, ist das Warten natürlich auch so ein vampiristischer Akt. Ich warte, indem ich mich wie die Zecke auf den Wartenden, der ja aber erstmal abwesend ist, auf den Wartenden fallen lasse, wenn er kommt. Auch Deleuze hat versucht, das Warten, das Lauern zu übertragen und hat dann gesagt, der Schriftsteller liegt auf der Lauer, natürlich, der Philosoph liegt auf der Lauer, alle warten auf Zeichen und macht dann so lustige Bewegungen mit den Händen, die wie die Ohren der Tiere sozusagen hin und her sausen und auf diese Zeichen warten, fast ein Winken. Und er meint irgendwie, Tiere, Schriftsteller, Philosophen teilen diese Existenz der Lauer. Und ich habe da eine erstaunliche Stelle gefunden bei Proust in der Recherche am Anfang. Und da gibt es eine Verabredung zwischen Marcel und seiner Mutter, dass er einen Gute-Nacht-Kuss bekommt. Das passiert gewöhnlich nach bestimmten Riten. Abends kommt die Mutter oben ans Bett und gibt ihm den guten Nachtkuss. Bisweilen gibt es Irritationen. In diesem Fall ist Swan zu Besuch. Es gibt ein Abendessen und das Ritual verschiebt sich. Aber Marcel ist guter Laune und hofft, dass es zu diesem Nachtkuss kommt, den er sich nun am Tisch abholen möchte, bevor er zu Bett geht. Denn sozusagen der Nachtkuss ist die Besiegelung der Ummantelung der Nacht mit Sicherheit. Und er schreibt nun über diesen Augenblick, indem er über diesen Kuss nachdenkt, folgendermaßen. Daher nahm ich mir auch vor, bereits im Esszimmer, gleich zu Beginn der Mahlzeit, sobald der Augenblick näher kam, im Voraus aus diesem so kurzen und flüchtigen Kuss alles zu machen, was ich für mich allein daraus machen konnte, mit dem Blick bereits die Stelle der Wange auszuwählen, die ich küssen würde, meine Gedanken so darauf vorzubereiten, dass ich nach dieser im Geiste bereits vollzogenen Einleitung des Kusses jede Minute, die Mama mir schenken würde, darauf verwenden könne, ihre Wange an meinen Lippen zu spüren. So wie ein Maler, der nur kurze Sitzungen erreichen kann, schon immer seine Palette richtet und vorweg aus der Erinnerung nach seinen Skizzen alles tut, was nötig ist, damit er schlimmstenfalls auf die Anwesenheit des Modells verzichten kann. So beginnt eine ganze Passage, in der gewartet wird und ist natürlich vollkommen klar, Marcel ist die Zecke der Recherche. Ja, also er wählt hier schon die Weiche der Wange aus, in die dann sein küssender Biss eindringen wird. Also Warten und Vampirismus liegen hier ganz nahe. Es passiert dann ein gewisses Unglück. Der Vater schickt ihn ohne Kuss zu Bett und jetzt beginnt die Qual des Wartens. Und dieses ganze Ritual würde ich gerne beschreiben, mit welchen Unterbrechungen, Herausschiebungen, Umwegen dieses Warten ausgefüllt wird, werden wir hier leider nicht machen können. Wichtig ist nur, dass am Ende er auf die Zeichen hört, die sich unten abspielen. Er hat sich nämlich überlegt, er wird trotzdem auf die Mutter warten. Und zwar so lange, bis sie die Treppe raufkommt und er sie dann gewissermaßen abfangen kann, was ihm schwerstens verboten ist. Und Proust schreibt: Und meine Mutter öffnete die Gittertür des Vorplatzes, der zur Treppe führte. Also sowohl Eröffnung der Situation als auch Vorplatz, Zwischenraum. Gleich darauf hörte ich sie heraufkommen, akustische Signale. Lautlos glitt ich auf den Flur hinaus. Mein Herz schlug so heftig, dass ich kaum gehen konnte, aber wenigstens schlug es nicht vor Angst, sondern vor Aufregung und vor Freude. Im Treppenhaus sah ich den Lichtschein, den die Kerze meiner Mutter warf. Dann sah ich sie selbst und trat rasch hervor. Die Zecke lässt sich fallen. Mach schnell, dass du fortkommst, dass wenigstens der Papa dich nicht sieht, wie du hier stehst und mir auflauerst. Wie nicht gescheit. Ich aber wiederholte, komm und sag mir gute Nacht. Das ist die Stelle und ich finde sie einmal sehr schön als Anschlussstelle an unseren Zeckendialog. Zum anderen finde ich, wäre sozusagen eine kleine These für heute, dass hier das Warten, das lauernde Warten der Zecke Marcel sich dann doch insofern vom Tier unterscheidet, als dieses Warten einen Unterschied kennt und das ist der Pakt. Ja. Hier wird ein Pakt geschlossen zwischen Mutter und Marcel und dieser Pakt heißt Gute Nachtkuss. Warten entsteht genau in dem Augenblick, wo der Pakt nicht eingelöst wird. Jedes Warten ist ein nicht oder noch nicht oder erst später eingelöster Pakt. Pakt kommt vom Pangere, das heißt einschlagen oder einpflanzen. Ja, es wird ein bestimmter Ort, eine bestimmte Zeit markiert, in der sich zwei treffen wollen. Das ist der Pakt. Und so ist das hier auch. Es wird ein Pakt ausgemacht und es gäbe gar kein Warten, wenn der Pakt tatsächlich sauber eingelöst werden könnte. Aber es gibt sozusagen keine Möglichkeit, sich so gleichzeitig zu treffen, dass nicht ein Zwischenraum, dass der Pakt sozusagen nicht blockiert würde. Und genau dieses Blockiertwerden der Einlösung des Pakts, die Asymmetrie in der Einlösung des Pakts, heißt warten.
Das Zeckenhafte dieser Figur liegt natürlich auch darin, dass es hier um ein besonderes Verhältnis geht, nämlich das zwischen Mutter und Sohn. Der Sohn, solange er sozusagen noch ungeboren ist, solange noch Fötus ist, ist die Zecke der Mutter. Ja? Also er ist als Fötus etwas, das im Leib der Mutter heranwächst und an der Mutter zehrt, sozusagen auch Kraft und Nahrung sozusagen von der Mutter abzieht und für sein eigenes Wachstum benutzt. Also es gibt diesen Pakt zwischen Mutter und Sohn natürlich von vornherein als symbiotische Verbindung, ja? in der eine Parasit ist, der andere Wirtskörper. Diese Form der symbiotischen Beziehung besteht nicht mehr. Der Held ist bereits geboren. Und was jetzt geschieht, ist ein Warten in zweifacher Richtung. Einmal ein Warten auf die völlige Trennung von der Mutter, ja, die im Erwachsenwerden, im selber erzählen können besteht. Auch das beschreibt ja dieser Text. Also er kommt zu einem eigenen Erzählton. Auf der anderen Seite die Rückkehr in dieses symbiotische Urverhältnis, die auch immer wieder gewünscht wird. Und dadurch entsteht so ein Spannungsbogen des Wartens, das in zwei Richtungen gleichzeitig will und dadurch seine ganze Ambivalenz auch wieder augenscheinlich macht. Und das macht diesen Text so spannend, also dass er gleichzeitig zurück will und vorwärts. Er sucht nach der verlorenen Zeit, aber in dem Augenblick will er auch eine neue Zeit beginnen.
Dieses Setting mit der Mutter ist natürlich insofern auch interessant für das Warten, als natürlich die Beziehung von Kind und abwesender Mutter die Befürchtung des Todes der Mutter ist. Ja, also wer abwesend ist, ist für mich tot. Und ich weiß nicht, ob er als Lebender oder als Toter sozusagen wiederkehrt. Und das macht dann auch die Literatur über das Warten auf die Geliebte aus. Also da gibt es zum Beispiel eine Erzählung von Arthur Schnitzler von 1896 und die heißt Der Abschied. Und da gibt es einen jungen Mann, der auf seine Geliebte wartet, die ihrerseits verheiratet ist. Und sie haben auch da, also weil der Pakt irgendwie Voraussetzung ist, eine genaue Zeit ausgemacht, wann sie denn kommt, weil sie ab und zu nur ihrem Ehemann entfliehen kann. Das ist eine Zeit zwischen 15 Uhr und 19 Uhr. Und der Text beginnt damit, dass die Geliebte nicht eintrifft. Ja? Am Anfang heißt es gleich die ersten Sätze, damit wir auch wissen, dass wir hier sozusagen an der richtigen Front kämpfen. Eine Stunde wartete er schon, das Herz klopfte ihm und zuweilen war ihm, als hätte er vergessen zu atmen. Immer musste er warten, eine Stunde, zwei, drei und wie oft vergebens. Ja? Also wir haben hier den idealen Warter das Problem ist, dass jetzt der Pakt nicht eingehalten wird und zwar immer weiter, immer stärker nicht eingehalten wird. Dadurch ergibt sich die Situation zum einen, dass das Warten immer weiter ausgedehnt wird. Das Warten ergreift den ganzen Tag sozusagen wie beim Spieler, das Spiel die ganze Börse. Ja, also zunächst sagt er, ich warte von 15 bis 19 Uhr, dann sagt er, okay, sie ist heute nicht gekommen, ich warte bis 20 Uhr, dann sagt er, okay, ich beginne etwas früher und dann sagt er, okay, ich gehe gar nicht mehr aus. Das heißt, es gibt sozusagen eine Totalisierung des Wartens, eine Art absoluten Bereitschaftsdienst. Wer wartet, ist absolut bereit, ja, und darf sich von seinem Platz nicht mehr rühren. Denn, wenn sie fort war, heißt es in dem Text, pflegte er sich auf den Divan zu legen, also auf seinen Warteort, ganz matt von der Aufregung dieser entsetzlichen Wartestunden, die ihn unfähig machten, zu aller Arbeit, die ihn langsam ruinierten. Ja, also das Warten entwickelt seinen ruinösen Reiz, ganz wie hier in Baden-Baden das Spielen. Ja. Irgendwie verfällt man dem Warten so sehr, dass darunter, wie es im Text heißt, die Arbeitskraft, die Gesundheit, ja selbst die Liebe so bedroht sind, dass sie porös werden und verschwinden. Ganz schön ist dann, dass er versucht, sozusagen seiner Geliebten näher zu kommen, weil sozusagen ihr Zeichen ausbleibt. Warum der Pakt nicht eingelöst wird, ist unklar. Und so gibt es dann schon wie bei Dostojewski eine ganze Menge von Zwischenfiguren, Dienern, die versuchen, in das Haus einzudringen und eine Botschaft zurück zu transportieren, warum sie denn jetzt tatsächlich nicht kommt. Und siehe da, man erfährt, sie ist krank. Und am Ende sie stirbt. Also unser Setting, ja, das Warten heißt sozusagen auf die Geliebte warten, heißt auf die Mutter warten, die abwesend ist und die ich für tot halte, wird hier buchstäblich eingelöst. da ist es ganz interessant, dass sozusagen an derselben Stelle, gleiche Stelle, gleiche Welle, ja, Arnold Schönberg 14 Jahre später eine Kurzoper, ein Monodram schreiben wird, das heißt Die Erwartung. Die Erwartung, und das hat er erstmal mit Schnitzler da gemeinsam, die sind ja beide Zeitgenossen und Ortgenossen eines gewissen Sigmund Freud, ja, dass sie das psychologische Phänomen des Wartens irgendwie in den Blick bekommen wollen. Also aus diesem Warten, das immer mehr sich in sich selber zurückzieht und zu einer totalen Bereitschaft wird, erschließt sich ja automatisch, dass der, der wartet, in eine Art inneren Monolog verfällt. Die Stimme ist blockiert. Die Stimme ist eine Stimme, zu der das Zeichen nicht mehr durchdringt und die das Zeichen nicht mehr aussenden kann. Und genau daraus macht jetzt Schönberg seine kurze Oper, der nämlich das seltsame Spiel betreibt, dass eigentlich die Erwartung genau das Gegenteil ist von dem, was man erwarten würde. Man würde unter Erwartung oder Warten auf den Geliebten denken, irgendjemand sitzt irgendwo halbwegs gelassen und wartet des Geliebten sicher sozusagen auf den Augenblick der Ankunft. Bei Schönberg geht es genau umgekehrt zur Sache. Die Abwesenheit des Geliebten bedeutet die Entzündung der Projektion. Ja? In dem Augenblick, wo der Geliebte abwesend ist, ist meiner Projektion für das, was der Geliebte in meiner Abwesenheit tut, vollkommen offen. Ja, das verbindet irgendwie das Warten mit der Eifersucht. Und das bedeutet, die maximale Projektion, die ich haben kann, ist die, der Geliebte ist tot. Ja, das ist, die Eifersucht würde sagen, der Geliebte ist bei einer anderen. Und die narzisstische Warteposition würde sagen, der Geliebte ist tot. Das heißt, er ist für alle entzogen. Es ist die einzige Möglichkeit, dass er mir entzogen ist, ist, dass er tatsächlich allen entzogen ist. Und diese Oper nimmt das absolut genial auf, weil das die erste atonale Oper ist, die, wenn ich das richtig erinnere, Schönberg geschrieben hat und die also darin besteht, dass ich im Grunde genommen keine Orientierung finde in der Partitur. Ja, es gibt eine Art Rhythmisierung, in der sozusagen das Taktgefühl vollkommen ausgehängt wird, nicht nur durch einen ständigen Taktwechsel, sondern auch durch Triolen und Sextolen. Es gibt unfassbare Intervallsprünge. Es gibt sozusagen eine permanente Form der Unvorhersehbarkeit dessen, was passiert. Und das wollte Schönberg verstanden wissen, als die Sekunde einer Erregung, die zu einer halben Stunde ausgebaut worden wäre. Also das Warten wird umgekehrt verstanden als eine Form der Angst. Während Jünger in unserem letzten Gespräch sozusagen die freie Form der inneren Meditation als Chance des Wartens ansah, ist für Schönberg gewissermaßen auf der anderen Seite die freie Form des Wartens die Form der Panik.
Ganz interessant, diese Akustik des Wartens sich nochmal klar zu machen, die eben wie bei Schönberg zwischen Atonalität changiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite zwischen so einer strengen Repetition, ja, also wie in diesen Abzählreimen bei Hitchcock, wie in dem Ploppen des Balls bei Shining, alles das ist streng repetitiv. Wir haben also auf der einen Seite die Atonalität, die Sekunde einer sprengenden Erregung und damit den Verlust von Struktur. Und auf der anderen Seite haben wir die strengste Struktur überhaupt, also eigentlich die Skelettierung der Musik auf die Struktur selbst. Es bleibt nichts mehr übrig, außer die Struktur, außer der Rhythmus. Vielleicht ist das verbindende Element von beiden wirklich der Tod. Ja? Denn der Tod ist natürlich einerseits der völlige Strukturverlust, ja, die Desorganisation des Körpers, der Verfall, die Verwesung. Auf der anderen Seite wird gerade der Tod ja von den strengsten Ritualen begleitet, also von den strengsten Ordnungsmustern überhaupt. Also wie mit dem Leichnam umzugehen ist, welche Sorge ich tragen muss, das ist am strengsten ritualisiert. Und dieses Changieren zwischen völligem Strukturverlust und strengster Strukturierung ist vielleicht typisch fürs Warten und hat damit zu tun, dass das Warten in diesem sehr intimen Verhältnis zum Tod steht. Wir können von Schönberg noch einmal einen Bogen schlagen zu einem Theoretiker des Wartens, der aber eigentlich kein reiner Theoretiker des Wartens ist, sondern selber changiert zwischen Reflexion auf das Warten und Erzählen des Wartens, nämlich Roland Barthes, der in seinem schönen Text Fragmente einer Sprache der Liebe selber Schönberg zitiert. Das Ganze ist lexikalisch aufgebaut nach alphabetischen Stichworten. Schönberg wird natürlich zitiert in dem Stichwort die Erwartung. Es gibt aber auch noch ein anderes Stichwort, das heißt der Abwesende. Ich würde ihn ganz kurz mal ganz gerne zitieren. Er schreibt: Der andere ist im Zustand immerwährenden Aufbruchs, im Zustand der Reise. Er ist seiner Bestimmung nach Wanderer, Flüchtiger. Ich, der ich liebe, bin meiner umgekehrten Bestimmung nach sesshaft, unbeweglich, verfügbar, in Erwartung, an Ort und Stelle gebannt, nicht abgeholt wie ein Paket in einem verlassenen Bahnhofswinkel. Historisch gesehen wird der Diskurs der Abwesenheit von der Frau gehalten. Die Frau ist sesshaft, der Mann ist Jäger, Reisender. Die Frau ist treu, sie wartet. Der Mann ist Herumtreiber, er fährt zur See, er reist auf. Es ist die Frau, die der Abwesenheit Gestalt gibt, ihre Fiktion ausarbeitet, denn sie hat die Zeit dazu. Sie webt und singt. Die Spinnerin, die Webstuhllieder sprechen gleichzeitig die Immobilität durch das Surren des Spinnrades und die Abwesenheit aus, die Reiserhythmen in der Ferne, die Meeresdünungen, die Ausritte. Daraus folgt, dass bei jedem Mann, der die Abwesenheit des anderen ausspricht, sich Weibliches äußert. Dieser Mann, der da wartet und darunter leidet, ist auf wundersame Weise feminisiert. Anhand dieses Zitats kann man zwei Dinge noch einmal ganz gut klar machen. Zum einen diese Verdichtung und Komprimierung des Wartens. Das Warten führt zu einem Brüten, zu einem Dumpfwerden, zu einem Dahinvegetieren. Man kann auch sagen, zu einem Pflanzewerden. Ja? Denn Barthes betont ja sehr das Sesshafte, das Territoriale. Und das ist natürlich etwas, was mit der Pflanze verbunden ist, die ihren Ort im Gegensatz zum Tier nicht wechseln kann. Das Tier ist eher nomadisch, ist selber Reisender in einem begrenzten Gebiet, hat ein Revier, in dem es sich bewegt.
Wobei es auch verharren könnte.
Also kann das, auch verharren.
Es gibt auch Tiere, die sich totstellen. Also aber die werden dann auch wieder Pflanze. Die sehen aus wie ein Blatt oder so.
Die werden Pflanze. Die lauern natürlich, und lauern heißt unsichtbar machen. Ja. Aber in dem Moment, wo das Lauern endet, werden sie auch wieder mobil. Ja. Selbst die Zecke muss zu einer freien Stelle krabbeln, um daran knuspern zu können. Also irgendwann muss diese Bewegung beim Tier erfolgen. Bei der Pflanze kann sie nicht erfolgen. Und deswegen ist das Warten, weil es eben mit der Sesshaftigkeit verbunden ist, auch ein Pflanzewerden. Und wenn wir gesagt haben, im Warten schließt das Animalische mit dem Artifiziellen, Art und Animal, die schließen einen Pakt, dann kommt als Dritter im Bunde vielleicht doch auch noch die Pflanze dazu. Also Warten hat auch etwas Pflanzenhaftes. Barthes spricht dann später selber von einer pflanzenhaften Existenz. Das Zweite, was an dieser Stelle auffällt, ist natürlich, dass das Warten weiblich kodiert wird. Ohne dass Barthes es erwähnt, muss man natürlich an Penelope denken in der Odyssee. Es ist Penelope, die wartet und nicht Odysseus. Das ist in gewisser Weise die Urszene sozusagen dieser Konfrontation des nomadisch entgrenzt Männlichen, das mit Bewegung, Aufbruch assoziiert wird, und dieses eingekapselt sesshaft Weiblichen, das sozusagen mit dem Haus, mit dem Oikos, mit dem Territorium verbunden ist. Die Pointe daran ist aber, dass es Penelope ist, die ein Werk herstellt. Sie wartet, indem sie ihren berühmten Teppich knüpft und ihn auch immer wieder löst, um sich so der Freier zu erwehren. Es ist also das Warten der Geliebten, das dazu führt, dass ein Werk hergestellt wird, das geschrieben wird. und nicht der Geliebte, der umherwandert. Also Odysseus stellt kein Werk her, sondern er handelt, er macht. Ja? Er wird höchstens besungen, aber er singt nicht selber. Das heißt, dass es die Wartezeit ist, die aus dem Warten selber eine Kunstform macht und das Warten beschreibbar macht. Also man kann nur aus der Perspektive des Wartens über das Warten schreiben, nicht aus der Perspektive des Handelns. Das geht eigentlich nicht.
Das, der Hinweis auf Penelope ist da äußerst interessant, aus zwei Gründen. Ich sehe das vielleicht ganz leicht anders, aber dafür sind wir ja da, dass wir hier so eine Doppelperspektive immer bauen. Die Situation von Penelope ist ja tatsächlich die, dass sie in einem Interregnum lebt. Ja, der Herr des Hauses ist abwesend und die Freier tanzen auf den Stühlen und wollen das Interregnum beenden. Und Penelope schließt einen Pakt. Sie müssen so lange warten, bis das Kleidungsstück hergestellt ist, bis das Werk getan ist. Und die List besteht natürlich darin, das Warten dadurch auf unendlich zu stellen, dass das Gewebe immer wieder aufgeknüpft wird. Ja, also alle großen Künstler haben diesen Wunsch, das Interregnum, diese herrschaftslose Zeit, in der der Herr noch nicht zu Hause ist und die Freier oder die Bewerber noch außen vor gehalten werden können, die Bewerber außen vor zu halten und sozusagen diesen Interregnungsraum offen zu halten, dadurch, dass das Gewebe wieder gelöst wird. Ja, also Hans-Jürgen von der Wense, der größte Gewebelöser aller Zeiten, ist jemand, der nichts anderes immer getan hat, als in dem Augenblick, wo er das Gefühl hatte, er könnte ein Buch abschließen, das Buch wieder aufzuknüpfen. Das ist sein Penelope-Komplex, ja, der diese Enthierarchisierung der Archive so weit getrieben hat, dass kein Werk mehr zustande kommen kann. Und Adornos großer Satz, alle großen Werke warten, bedeutet natürlich, sie warten im Zustand des Vorzustandes weiter. Das ist das eine, was mir dazu einfällt. Das andere, was mir dazu einfällt, ist natürlich diese Opposition von weiblich und männlich, von feminin und maskulin. Und auch Barths Satz, sehr schöner Satz, in dem Augenblick, wo ein Mann wartet, bekommt er sozusagen eine feminine Seite. Das finde ich aber insofern jetzt auch interessant, als es Texte gibt, und damit komme ich sozusagen zu den beiden letzten Texten, die ich dabei habe, die das Warten auf einen anderen umbauen in das Warten mit einem anderen. Ja. Es gibt auf der einen Seite den extrem schwierigen Text von Blanchot von 1965, der heißt Warten vergessen. Ja, Warten vergessen, ein Mann, eine Frau sitzen in einem Zimmer und reden miteinander und versuchen so zu reden, dass vom Reden irgendwie nichts mehr übrig bleibt. Es gibt da so einen unfassbaren Hang zur Leere und zum Geheimnis und zu allen seltsamen Dingen der Welt. Aber vor allem geht es ihnen um Warten und Vergessen und das tun sie eben gemeinsam. Da heißt es etwa, damit man auch einen Eindruck bekommt, wie so ein Text klingt, wir haben noch nicht begonnen zu warten, nicht wahr? Was meinen Sie damit? Wenn wir bewirken könnten, dass es beginnt, könnten wir auch gleich aufhören mit dem Warten. Aber wünschen wir denn so sehr, damit aufzuhören? Ja, das wünschen wir. Das allein wünschen wir. Alles würde anders, warteten wir zusammen. Wenn das Warten uns gemeinsam wäre, wenn wir ihm gemeinsam zu eigen wären, aber warten wir nicht gerade darauf, zusammen zu sein? Ja, zusammen. Aber als Wartende. Zusammen, als Wartende und ohne zu warten. Ja, so geht der Text ununterbrochen und das hat einen großen Reiz, weil kaum ein Text so viel Definitionen von Warten beherbergt wie dieser. Auf der anderen Seite ist der Text auch auf eine unfassbare Weise klaustrophob. Ja, also man hat das Gefühl, man wohnt einem 120-seitigen Beziehungsgespräch bei von zwei Menschen, die seit gefühlten 300 Jahren sich bereits nichts mehr zu sagen haben, außer dass sie sich nichts mehr zu sagen haben. Also in dieser seltsamen klaustrophoben Intimität besteht dieser Entwurf, der aber in dieser Figur, ich lasse die Geliebte nicht mehr auf den Geliebten warten oder den Geliebten auf die Geliebte, sondern in dieser Figur, sie warten paritätisch nebeneinander, wie soll ich sagen, eine sehr schöne Tür öffnet. Ja. Allerdings auch eine sehr pathetische. Der zweite Text, den ich in diesem neuen Spiel von Wir warten zusammen mitgebracht habe, ist tatsächlich ein Text von Beckett. Nicht warten auf Godot, auf den Text lassen wir weiter warten, sondern ein anderer Text, ein kleiner Roman, der heißt Mercier und Camier, sozusagen die Beckettschen Nachfolger von Flaubert, Beauvoir und Pécuchet, irgendwie ein Herrenduo, das offensichtlich beschlossen hat, gemeinsam eine Reise zu unternehmen. Wie immer bei Beckett werden sie irgendwann die Stadt verlassen, aber höchstens gefühlte 3,5 Kilometer, weil sie unterschiedliche Dinge vergessen haben, die sie wiederholen müssen und von denen sie dann feststellen, dass sie sie eigentlich gar nicht mehr wollten. Wie auch immer, aber um überhaupt gemeinsam aufzubrechen, braucht es, wie wir heute erfahren haben, einen Pakt, einen Treffpunkt und so auch die beiden. Beckett beschreibt dann, wie erst Camier kommt, und aber eigentlich er gar nicht der Erste gewesen ist, sondern es war Mercier. Aber Mercier hatte Camier nicht getroffen und war dann noch ein wenig auf einen Bummelgang gegangen. Camier hat Mercier nicht getroffen und weil Mercier jetzt nicht da ist, geht er auf einen Bummelgang. Währenddessen kehrt Mercier zurück und findet Camier nicht und geht auf einen Bummelgang. Und so durchstreifen sie ununterbrochen die Stadt, bis sie denn dann tatsächlich zufällig zur gleichen Zeit am Ort sich einfinden. Und dann dauert es noch 2 Seiten und dann diskutieren sie noch einmal, wie das denn jetzt mit dem Warten gewesen ist, dass da irgendwie nicht richtig geklappt hat, ja. Du hast mich warten lassen, sagte Mercier. Im Gegenteil, sagte Camier, du warst es, der mich hat warten lassen. Ich bin um 9.05 Uhr angekommen, sagte Mercier. Ich um 9.15 Uhr, sagte Camille. Siehst du wohl, du hast mich warten lassen, sagte Mercier. Man kann nur von einem im Voraus vereinbarten Zeitpunkt ab warten oder warten lassen, sagte Camille. Und das Treffen war für welche Uhrzeit vorgesehen, deiner Meinung nach, sagte Mercier. Für 9:45 Uhr, sagte Camille. Ich begreife das nicht, sagte Mercier. Was begreifst du nicht, sagte Camier. Was das bedeuten soll, 9:45 Uhr, sagte Mercier. Das soll 9:15 Uhr bedeuten, sagte Camier. Dann irrst du dich ganz gewaltig, sagte Mercier. Wieso, sagte Camier. Wirst du je aufhören, mich in Erstaunen zu setzen, sagte Mercier. Wie meinst du das, sagte Camier. Ich schließe die Augen und ich sehe die Szene wieder, sagte Mercier. Deine Hand in der meinen, die Tränen, die mir kommen und meine etwas zögernde Stimme, die sagte, also dann bis morgen 9 Uhr. Eine betrunkene Frau ist vorbeigekommen, sie hat ein unanständiges Lied gesungen und ihren Rock gelüftet. Sie hat deine Sinne verwirrt, sagte Camier. Er zog ein Notizbuch aus der Tasche, blätterte darin und las Montag, der 2. St. Makarius, Mercier, 9:45 Uhr, St. Ruth Park, Regenschirm bei Helena Polen. Was beweist das, sagte Mercier? Meine Redlichkeit, sagte Camier. Sehr richtig, sagte Mercier. Wir werden niemals wissen, sagte Camier, um welche Zeit wir uns verabredet hatten. Heute grübeln wir also nicht länger. Eines ist sicher bei dieser Geschichte, sagte Mercier, dass wir uns um 9:50 Uhr wiedergefunden haben, zur gleichen Zeit wie die Uhrzeiger. Lass uns dankbar dafür sein, sagte Mercier. Dieser kleine Ausschnitt aus Beckett ist insofern aufsehenerregend, weil er einmal diese Doppelfigur von Blanchot weiterspielt, das ist die Satire auf Blanchot, obwohl früher entstanden übrigens natürlich eine vorgreifende Satire vom Nachhinein. Und er hat sozusagen 2 Männer, die in diesem Doppelwarten sich jetzt ununterbrochen in ihren Positionen vertauschen. Beckett geht zurück an den Anfang des Wartens als in den Anfang des Paktes. Ja, und er sagt sozusagen, in dem Augenblick, wo der Pakt unklar ist, wird das Warten unklar. In dem Augenblick löst sich auf, wer wartet und wer nicht wartet. Hier wird ständig getauscht zwischen dem, der wartet und der nicht wartet. Der nicht wartet und der wartet. Und dadurch natürlich wird sozusagen die Hierarchie aufgelöst, die das Warten eingeführt hat. Und diese ganzen Oppositionen, aktiv, passiv, ohnmächtig, mächtig, unterlegen, überlegen, ausgeliefert, ausliefernd, brechen zusammen, weil sich nicht mehr feststellen lässt, wer auf wen hat warten lassen und umgekehrt. Und ich glaube, das Schöne daran ist, dass es eigentlich eine Überführung des Problems der Liebe ist, weil in der Liebe immer einer auf den anderen wartet, in die Utopie der Freundschaft. Wir haben ja so eine Art posterotische Konstruktion mit allen Sentimentalitäten und mit Tränen und mit Einladung, die aber darin besteht, sich gegenseitig zuzugestehen, sich nicht im gleichen Augenblick zu treffen. Es gibt sozusagen eine freie Asymmetrie, die hier komplett ausgespielt wird, und diese ganzen Oppositionen, die unser Spiel »Ich warte auf die Geliebte, ich warte auf den Geliebten« aushebelt. Also sozusagen die Freundschaft ist eine Art herrschaftsfreies Warten. Zwei Geschichten, die sich gegenseitig den Wind aus den Segeln nehmen. Das ist irgendwie Beckett. Und Freundschaft bedeutet nicht pünktlich zu kommen, sondern bedeutet, sich falsch zu verabreden. Das ist sozusagen die Utopie der Freundschaft irgendwie.
Warten Teil 2. Die Kunst des Wartens. Spoken Essay von Rainer Niehoff und Sven Rücker. Aufnahme Bettina Krohl. Beratung Stefan Wohlforst. Mischung und Redaktion Michael Lissek. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2018.